Der Text für den heutigen Sonntag steht im Propheten Jesaja Kapitel 65 ab Vers 17. Gott spricht, alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand mehr nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Keiner wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will in Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben, und keiner, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn einer mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch zu jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen sich nicht lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen, die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk, ich segne sie. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Wir kennen den heutigen Sonntag als Totensonntag und als Ewigkeitssonntag. König Friedrich Wilhelm III. Hat im Jahre 1816 den letzten Sonntag des Kirchenjahres zur Erinnerung an die Verstorbenen als Totensonntag eingeführt. Anders als am Volkstrauertag trauern wir am Totensonntag um einzelne Menschen, die zu uns gehören oder zu uns gehört haben. Wir sind mit ihnen gemeinsame Wege gegangen. Und nun fehlen sie uns als Weggefährten. Und uns fehlen auch solche Weggefährten, zu denen die Verbindung über längere Zeit vielleicht gar nicht so eng gewesen ist. Jetzt, in dieser Jahreszeit, an einem solchen Tag, da tauchen sie wieder auf aus der Versenkung. Aus der Versenkung unserer Erinnerungen. Und sie erscheinen vor unserem inneren Auge. Was sie gesagt haben, fällt uns ein. Worte unterliegen ja manchmal einer Reform der Weiterentwicklung des Weiterdenkens, unseres eigenen Weiterdenkens. Manchmal haben sie es gar nicht so gesagt, aber wir haben es so im Ohr. Uns fällt ein, wonach es in ihrer Küche und in ihrer guten Stube gerochen hat und wie ihre Plätzchen geschmeckt haben. Wir erinnern uns, wie sich unser Miteinander bewähren musste an mancher Stelle. An lange Gespräche, an Wanderungen, an Reisen, an das Lachen und an Tränen, an Trauer und an Zorn, an Gesten, an Berührungen. An ihre Grabstelle zu treten, wird zum Bedürfnis. Plötzlich sind wir über unsere Gefühle nicht Herr. Da gibt es frohe und dankbare Gefühle, aber auch traurige, bisweilen zornige. Dankbar für das, was sie uns bedeutet haben, aber vielleicht bin ich sogar zornig über den anderen, dass er mich zurückgelassen hat. Und das sogar bei einem Menschen, von dem ich sage, wir haben uns einander geliebt. Ob mehr oder weniger gläubig, der Vorwurf kann auch Gott treffen. Warum hast du mich verlassen? Auf einmal wird das projiziert, der fehlende Mensch auf Gott. Und wo bist du, Gott, weil du mir diesen Menschen genommen hast? Die Frage kommt dazu. Der November hat die letzten Blätter von den Bäumen geräumt und der Schnee hat die Landschaft noch nicht übertüncht. Die richtige Jahreszeit, um einfach einmal traurig sein zu dürfen. In den Trauertagen unseres Lebens wächst die Sehnsucht nach etwas Neuem. Und genau in dieser Situation spricht der Prophet Jesaja im Namen Gottes. Am Ende unseres Abschnitts heißt es: Ich, der Herr, sage es. Und was sagt er? Er sagt: Niemand wird mehr weinen und klagen. Das ist die andere Seite des Totensonntags. Der gleiche Tag, aber ein anderes Gesicht. Wenn wir bei den vielen Fahrradtouren von Varel nach Eckwarder-Hörne geradelt sind und das vielleicht auch wieder tun, dann ist das immer der Tag, von dem man am wenigsten berichten kann. Die Jugendlichen schreiben dann immer Berichte. Wer will über diesen Tag schreiben? Das ist so ein Tag zum Dösen. Und was jemand so döst, das will er ja nicht der Allgemeinheit berichten. Das Auffällige dieser Landschaft ist, wie das so ist, im Norddeutschland, links ist der Deich, da kannst du nicht weit gucken. Man könnte zur Abwechslung Schäfchen zählen, aber um auf Details zu achten, ist die Fahrt auch oft zu schnell und auch vielleicht zum Zählen. Und rechts haben wir dann so die Weite Budjadingens, überschaubar. Auf der einen Seite ist das Blickfeld begrenzt und auf der anderen Seite geöffnet. Und so verhält es sich mit diesem Tag, mit den zwei Namen, Totensonntag und Ewigkeitssonntag. Es ist beides, Begrenztheit und Öffnung. Auch die Begrenztheit des Lebens hat seinen Sinn. Der Deich hat seinen Sinn. Der Totensonntag hat seinen Sinn. Die Erinnerung, dass wir sterben müssen, macht uns klug, sagt der Psalmist im 90. Psalm. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Oder im Deutsch der guten Nachricht, lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist, damit wir zur Einsicht kommen. Das sind nicht die Momente, die wir mögen, aber sie geben uns ein Signal. Etwa so wie der Wecker. Er klingelt oder summt und wir mögen seinen Ton nicht. Aber wir greifen hin, wir gehen hin, um ihn auszumachen. Ähnlich geht es uns, wenn wir an das Sterben erinnert werden. Der Gedanke selbst begeistert uns nicht. Aber unser Schöpfer erhöht mit dem Signal den Wert der uns verbleibenden Tage, Monate, Jahre oder Jahrzehnte. Mit der Nachfrage steigert sich bekanntlich der Wert. Auch begrenzte Zeit hat einen Mehrwert. Und das Signal des Weckers, das uns an die begrenzte Zeit erinnert, wirkt auf unsere Beziehung zu Menschen und zu Dingen. Zum Beispiel das Nachdenken über die Habe. Diese Frage fügt ja Jesus ganz geschickt in ein Gleichnis ein, im Lukas-Evangelium Kapitel 12. Wem wird einmal all das gehören, was du gesammelt hast? Und allein das Nachdenken über diese Frage kann klug machen. Da geht die Frage an uns, kannst du vielleicht so wie der alte Simeon in der nachweihnachtlichen Geschichte zurücktreten, das Zeitliche segnen und beten: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Da ist in einen Menschen Frieden eingekehrt und er kann von anderen Dingen lassen. Oder es ertönt ein Signal, das dich an eine menschliche Beziehung erinnert. Wir haben das eben schon am Anfang des Friedens- und Fürbittegebetes gehört. In der Predigt, Bergpredigt sagt Jesus, Matthäus 5, versuche dich mit dem, der an dir schuldig geworden ist, gütlich zu einigen, solange du noch auf dem Weg bist. Herr, lehre uns bedenken. Da fragt man sich natürlich, gibt es neben solchen weisen und vielleicht auch zurechtweisenden Sätzen auch Trost? Ja. Die Zusagen, die wir vorhin schon gehört haben aus der Offenbarung in Kapitel 21, 1 bis 7 und auch in diesem Predigttext. Alles mache ich neu, sagt Gott. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand mehr nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Keiner wird mehr daran denken. Dem Schöpfer können wir einiges zutrauen. Gut, wir können uns auch mit dem Begriff des Schöpfers schwer tun. Aber ich glaube, dann müssen wir ja noch viel mehr glauben, dass das alles hier so zufällig oder alles hier so irgendwie gesetzmäßig geworden ist. Wer Gott die Schöpfung glaubt, der traut ihm noch mehr zu. Glauben, das hatten wir ja gerade, heißt Gott Recht zu geben. Wir können Gott glauben, dass die neue Schöpfung nicht schlechter ist als die jetzige. Wenn Gott das sagt, dann hat er Recht. Naja, sagt sich mancher, ich bin hier aber doch ganz zufrieden. Ich will hier gar nicht weg, nicht umziehen in etwas Neues. Das geht mir auch häufig so. Und ich weiß das noch von einigen anderen. Ich sage das mal für die Gäste, die wir auch unter uns haben, bevor wir gebaut haben, hier gebaut haben, war unsere Gemeinde fast 90 Jahre lang in der Landreiterstraße. Das war über die Zeit, die jeder Einzelne dabei war. Keiner von uns war 90 Jahre dabei, aber doch sehr vertraut. Viele konnten sich nicht vorstellen, dort wegzugehen und hier ja nach Neumühle aufzubrechen. Ich liebte mein Büro über alles. Und ich liebte auch unser Taufbecken. Mancher weiß noch, wie das war und ist ja selbst darin getauft worden. Es hatte so etwas wie eine Grotte. Und irgendwer ist mal darauf aufmerksam geworden, auf dieses Taufbecken, und hat dann darum gebeten, für ein Lehrbuch für die 5. und 6. Klasse des Religionsunterrichts im Hamburger Raum ein Bild von einer Taufe von uns zu verwenden zu dürfen. Das haben wir dann auch so genehmigt, mit dem Hinweis, dass man auch schreiben soll, dass wir inzwischen ein neues Gemeindehaus haben und nicht mehr nur dieses Taufbecken. Jetzt seien damals 64 cm Wassertiefe. Wer wollte dann umziehen damals? Ja, alle, die jetzt hier sind, ja, wollten. Ja, manche melden sich sogar. Wir sind umgezogen und es war gut so. Ich weiß nicht, wer eine solch starke Sehnsucht hat, um jetzt zu sagen, ich würde da so gerne wieder hin zurück. Manchmal, wenn es dort eine Veranstaltung gibt, dann ist mir das fast fremd, das Alte. Dann denke ich, hier waren wir mal und du konntest dir das nicht vorstellen. Für den, der ihm, dem Schöpfer, glaubt, ist diese Zusage, dass er Neues schafft, kein Problem. Und hier spricht der Prophet in Gottes Namen, wenn er sagt, dann sehnt sich niemand mehr nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist, keiner wird mehr daran denken. So wird das mal sein. Ich bin in meinem Leben mehrfach Vater geworden. Um es genau zu sagen, 3-mal. Aber ich bin mit meinem Leben noch nie Mutter geworden. Und das ist ein Unterschied. Und das berechtigt mich ja nur begrenzt, folgendes Beispiel zu bemühen. Das Maß der Schmerzen einer Gebärenden, das kann ich ja nicht beschreiben. Aber ich kenne das Bild von Müttern, denen gerade das neugeborene Baby auf den Bauch gelegt worden ist. So dement ist niemand. Oder muss das, gibt es auch eine weibliche Form für niemand? Nie Frauend oder so? So dement ist niemand, die entbunden wurde, dass sie die Geburtsschmerzen vergäße. Von wegen, keiner wird mehr daran denken. Aber der Rest des Satzes scheint auf jeden Fall zu stimmen. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was gewesen ist. Und so ein bisschen setzt das Vergessen ja auch ein über der großen Freude, die eine Mutter hat, wenn sie ihr Kind im Arm hält. In Mitteleuropa verbinden wir unsere Wünsche mit einem hohen Alter. Gerne sagen wir beim Geburtstag auf die nächsten. Also wenn man dann nochmal das doppelt, was schon war, das, also nochmal, dass es doppelt so viel würde, dann merken wir, dass wir in vielen Fällen hier unter uns doch schon sehr übertreiben. Aber dieses alt wie ein Baum, da hat ja mancher auch das Lied von den Pudis noch so im Ohr. Man hat sich ja in der Bibel häufig bedient für Texte, die so schön sind. Ich staune immer wieder, wenn ich ein langes Leben entdecke, manchmal auch schon vor Jahrhunderten, irgendwo lese, Mensch, der ist geworden 102, schon. Man denkt ja, das gibt es nur heute und so oft, ja, heute viel häufiger, aber das gab es schon immer mal. Und dann wünschen wir einander, dass das Leben nicht wie ein Baum, ich sah neulich im Wald einen, der war so in der Hälfte seiner Höhe durchgebrochen, dass das Leben nicht einfach abbricht. Sondern so wie es hier im Text heißt, ein Mensch das Nest, das er sich geschaffen hat, auch noch fröhlich selber nutzen kann und der Lohn der Arbeit zum Leben reicht. Wir wünschen einander eine schöne Kindheit, eine abenteuerliche Jugend, ein erfolgreiches Erwachsenenalter mit allem von Anerkennung bis Zuneigung, einen verdienten Ruhestand und dann ein gelingendes Umschalten auf die Hoffnung. Das ist so mitteleuropäisch. Das klingt so wie, du musst, bis du 95 bist, den Gipfel ersteigen, um dann ins Land zurückzugucken. Das wäre ein Geschenk, wenn wir das mit 95 noch schaffen. Es muss etwas anderes geben, nicht erst auf der Schlussgeraden des Lebens auf Hoffnung umzuschalten, sondern jetzt und zu aller Zeit. Und das schenkt uns Gott. Wir denken, wir könnten so eine Standleitung zu Gott erbitten oder vielleicht sogar erarbeiten. Aber der Prophet sagt in Gottes Namen, es ist ganz anders. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Du musst nicht dein ganzes Leben als Bus durch die Landschaft fahren und eines Tages zu Straßenbahn mutieren wollen, sondern du kannst zu jeder Zeit mit Oberleitung fahren. Es ist keine Schwäche, mit 30, 40 oder 50, also noch bevor mancher umfällt, das Leben mit Oberleitung zu fahren. Im Gegenteil, du sparst es, nachts ständig tanken zu müssen. Du darfst durchdringen zu dem souveränen Gott. Gott, der jetzt schon alles neu macht. Und so gut. Er hat es ja als so gut empfunden, als er diese Welt geschaffen hat. Und das gilt nicht weniger von der neuen Welt, die er schaffen wird. In unseren Gebeten, und da müssen wir nicht etwas Bestimmtes sagen oder ableisten, sondern einfach sein zu dürfen vor unserem Gott, da werden wir beschenkt mit einer lebendigen Verbindung, mit Oberleitung. Hinsichtlich der neuen Welt Gottes kommt Freude auf. Vieles wird es nicht mehr geben, keine Ungerechtigkeit, keine Schmerzen, keine Tränen, auch keine Konflikte. Wolf und Lamm werden gemeinsam weiden, wo augenblicklich die Konfliktfelder noch so dicht beieinander liegen und ineinander greifen. Wie auf dem Zionsberg, also in Jerusalem. Das ist ja das Thema eigentlich dieses Textes, den wir jetzt nicht in dieser Richtung ausgelegt gehört haben. Auch unsere Konflikte werden in einen von Gott gestifteten Konsens münden. Das Ganze wäre eine Illusion, ein unglaublicher Traum, ein bloßes Vertrösten, wenn es nicht Gott gesagt hätte. Aber am Ende heißt es, ich, der Herr, sage es. Gott überlässt seine Menschen nicht sich selbst, sondern er hat dafür seinen Sohn gegeben. Und von dem Sohn gilt, wenn ich nur dich habe, sagt der Psalmist. Und ich denke, das kann man am allerbesten auf den Sohn münzen. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde, aber doch eine Schaufel obendrauf. Mit dem Sohn schenkt Gott das ewige Leben. Der Sohn, der bereits gegeben ist, der ist die Bürgschaft Gottes dafür, für das ewige Leben. Und darum gilt über alles hier und heute, von Gott Geschenkte hinaus, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alle schenken? Und diese Frage ist ja nicht offen, sondern hier steht ganz klar im Raum das ewige Leben. Durch Jesus Christus haben wir jetzt schon im Glauben Anschluss an den Heiligen Geist und damit an Gottes neue Welt. Wir leben im Glauben, wir leben in der Vorfreude, wir leben in der Zuversicht und das Ganze schenkt uns dann auch immer wieder eine große Gelassenheit.